richtig knäckerig.
Knusprig. Ja, ich würde sagen, herzlich willkommen zum Crispy Crime Podcast.
Tja, das Crispy haben wir auf jeden Fall hingekriegt.
Das ist also Folge 1 des Crispy Crime Podcast, ein Podcast über wahre Verbrechen, ungelöste Fälle, Mysteries, Verschwörungstheorien und die korrekte Zubereitungsweise von Langosch.
Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, was Langosch ist.
Das ist ein frittiertes, ich weiß gar nicht, ob es ein Hefeteig ist. Auf jeden Fall sind das Teigfladen, die frittiert werden. Ich glaube, die gibt es so auf Weihnachts- oder Jahrmärkten zu kaufen, an diesen Essensständen. Ich kenne das aber tatsächlich von einer Bekannten, die das zu Familienfeiern einfach immer gemacht hat.
Balkanküche, wenn man das so
nennt. Ja, das ist aus der Ecke? Ja, das ist aus Ungarn.
Ah, okay, cool.
Ja.
Schön, dass wir das gehen. Es geht hier um Kunstraub, Verschwörungstheorien, alles Interessante. Was ist Langosch? Man muss Prioritäten setzen, ja. Auch in härtesten Zeiten muss man wissen, wo das Essen herkommt.
Ganz genau, ganz genau. Und gerade weil True Crime so ein heavy Thema ist, muss man halt auch irgendwie mal was Angenehmes an der Seite haben.
Eigentlich hätten wir Langosch essen müssen, ja. Das fände ich jetzt viel passender.
Ich habe leider keine Fritteuse, sonst hätte ich uns welches machen können.
Hm, traurig.
Ja.
Was hast du uns heute mitgebracht?
Nichts. Hätte ich was mitbringen sollen?
Vielleicht an Fällen wäre schon mal was Interessantes gewesen. Sollte eine ganz smooth Überleitung werden. Ich sehe, da war ein Stoppschild. Ups.
Das habe ich schon verstanden, aber ich habe dich damit Absicht gegen jemanden fahren lassen.
Charmant wie immer.
Ja. Ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, die, ich glaube, sehr bekannt ist. Eigentlich ist ja der Fokus dieses Podcasts, ein bisschen über die Fälle zu reden, die nicht so bekannt sind. Das heißt, so schnell wird es hier nicht die 1298. Folge über Ted Bundy geben. Ich glaube, da wurde schon genug gesagt. Nichtsdestotrotz ist es eine meiner Lieblingsgeschichten und deswegen möchte ich sie erzählen.
Na dann, ich bin ganz Ohr.
Du bist ganz Ohr. Du bist... ich glaube, wir haben das Konzept eigentlich noch gar nicht so wirklich erzählt. Also hallo, ich bin Mo. Ich bin der Host, das ist mein Podcast. Und wer bist du?
Ich bin der Flo.
Genau, und das ist mein Gast heute. Yeah. Der wollte eigentlich mal mein Co-Host werden, aber dann wollte er doch nicht. Tut mir leid, aber ich musste dich jetzt noch ein bisschen...
Ist schon okay, ich werde jetzt noch geflamed.
Ja, genau. Aber ich würde mich freuen, wenn du als Gast dann doch ab und an mal vorbeikommen tätest.
Ja, bei dem Intro.
Okay, cool. Flo, du alter Seebär.
Jo.
Die Geschichte, die ich dir heute erzählen werde, spielt auf einer Insel im Pazifik.
Der weiße Hai 1. Das wäre ein super Crime gewesen. Leider ist es das nicht. Also was ist es stattdessen?
Diese Insel, von der ich rede, die ist circa 8,5 Hektar groß, also relativ klein. Wie gesagt, im Pazifik. Hast du eine Ahnung?
Ich kenne mich gar nicht in Pazifikinseln aus, wenn ich ehrlich bin, aber ich kann ja mal ein bisschen vermuten. Was gibt es für Inseln, die interessant wären für True Crime Podcast? Das grenzt das Ganze ja schon ein. Guantanamo Bay könnte eine Insel sein, wobei Bay, ja, weiß ich nicht. Also das könnte es sein. Pazifik könnte so eine Zweiter Weltkriegsstory. Spielt es in der Vergangenheit oder ist es aktuell?
Nee, spielt in der Zukunft. Natürlich spielt es in der Vergangenheit.
Ja, ich meine damit so Vergangenheit Richtung 1940 bis 1980 oder...
Ja, genau, in dem Zeitraum sind wir. Hast du schon mal gut eingegrenzt.
Pazifikinseln in dem Zeitraum. Also es ist wahrscheinlich keine Weltkriegsstory, sondern wirklich Crime. Also, und das ist was die Leute eher kennen.
Mhm.
Oh. Ich weiß, ich kenne eine Sparte von Inselgeschichten, aber ich weiß nicht, ob das eine Pazifikinsel ist. Aber relativ klein. So Alcatraz könnte das sein. Aber ich weiß nicht, ob die im Pazifik liegt. Ich dachte immer, die liegt so Richtung... jetzt werde ich mich richtig outen. Ich war in Geografie schlecht. Brooklyn?
Du hast hundertprozentig recht. Es geht um Alcatraz.
Yes.
Alcatraz liegt in der Bucht von San Francisco.
Ah, oh. Ups.
Du hast jetzt gerade das Glück, dass ich von Geografie wahrscheinlich noch weniger Ahnung habe von... als du und deswegen jetzt gar nicht vor Augen habe, wie weit du daneben lagst. Ja, genau, also Alcatraz ist der Name der Insel, aber ich glaube, die meisten denken bei dem Namen auch an das gleichnamige Gefängnis. Ich habe mal so ganz grob kurz zusammengefasst eine kurze History von Alcatraz. Die Insel wurde in den 1860ern schon als Gefängnis für kriegsgefangene Konföderierte benutzt. Damals während des Sezessionskrieges. Und
ja, Props an dich. Ich hätte Sezessionskrieg wahrscheinlich 70.000 Mal falsch ausgesprochen. Also fahr fort.
Dankeschön. Also die Häftlinge waren damals in einfachen Ziegelbauten untergebracht. Und dann Anfang des 20. Jahrhunderts, um genau zu sein von 1906 bis 1911, wurde das Ganze dann in ein Stahlbetongebäude umgebaut.
Tolles Wort im Deutschen. Stahlbeton, so nenne ich meine nächste Band.
Ich habe tatsächlich, meine Quellen für die ganze Story sind Wikipedia. Ich weiß, das ist richtig gute Zeug. Die BuzzFeed Unsolved-Folge zu diesem Fall und tatsächlich FBI.gov.
Wow.
Ich wusste bis heute auch nicht, dass das FBI auf ihrer offiziellen Webseite auch ihre berühmtesten Fälle erzählt.
Du wirst lachen, das ist das Einzige, was ich tatsächlich für eine glaubhafte Quelle halte, weil Wikipedia und BuzzFeed, ich glaube, hätte ich das in einem Schulreferat jemals angegeben. Eieiei.
Tatsächlich hat aber die FBI-Seite die wenigsten Infos.
Woran das nur liegen mag.
Aber dafür hat die FBI-Seite die Fotos alle in High Quality. Ja.
Immerhin.
Ja. Das habe ich jetzt wieso erwähnt? Ach ja, genau, weil ich sagen wollte, dass mein Quellmaterial alles in Englisch war und ich zwischendurch einfach Dinge googeln musste, wie sie im Deutschen heißen. Nicht, weil ich nicht gut übersetzen kann, sondern weil das manchmal einfach nicht so einfach ist und manche Sachen klingen vielleicht komisch übersetzt und ja. Anyway.
Fahren Sie fort.
Genau, ab 1. Januar 1934 ging das Stahlbetongebäude dann offiziell als Bundesgefängnis in Betrieb. Alcatraz bekam den Spitznamen The Rock, nicht zu verwechseln mit Dwayne Johnson, und hatte eben diesen berüchtigten Ruf inescapable. Siehst du das, wie heißt das auf Deutsch?
Unausbrechbar.
Genau.
Aber das ergibt richtig Sinn, dass das dieses Gefängnis The Rock heißt. Ich habe nämlich, jetzt werde ich mich kurz outen müssen, es gibt diesen Film mit Sean Connery, The Rock, Fels der Entscheidung, wo die aus Alcatraz ausbrechen.
Mhm.
Und ich, Blödmann, habe nie verstanden, warum zur Hölle denn The Rock? Das Gefängnis heißt doch gar nicht so. Wusste ich, dass es kolloquial so genannt wurde? Oh, Fachwort kolloquial. Richtig schön. Nee, aber wow, das ergibt richtig viel Sinn. Übrigens ein Top-Film, kann ich nur empfehlen. Und eine Menge Headcanon dazu gibt es auch noch.
Okay, gut zu wissen. War, Alcatraz ist eine Felsinsel, deswegen The Rock. Haben wir jetzt, glaube ich, inzwischen geklärt. Und ist eben umgeben von dieser starken Strömung und auch einfach sehr kaltem Wasser. So, im Pazifischen Ozean, da gibt es kaltes Wasser.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ein bisschen was kenne ich über Alcatraz, zumindest so die Storys. Ja, okay, es ist schon klar.
Tatsächlich, hier, Fun Fact am Rande, damals, zu der Zeit, in der es als Gefängnis aktiv war, war Alcatraz das einzige Gefängnis in den USA, das Warmwasserduschen hatte, weil sie damit verhindern wollten, dass sich die Häftlinge an kaltes Wasser gewöhnen für eventuelle Fluchtversuche.
Oh.
Ja.
Charmant.
Ich hoffe, dass sich das heutzutage geändert hat und Häftlinge warm duschen dürfen.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Je nachdem, wo du inhaftiert bist, sind die Bedingungen halt besser oder schlechter.
Ja. Bekannte Insassen von Alcatraz waren unter anderem Alcatrone,
das ist übrigens der mechatronische Doppelgänger von Al Capone gewesen.
Ja, genau, den hat Al Capone da eingeschleust, damit er nicht da einsitzen muss. Nee, Al Capone, wollte ich sagen, obviously. Und auch Machine Gun Kelly. Nicht der aktuelle Musiker, sondern der damalige Verbrecher.
Wow, jetzt muss ich mich schon wieder outen. Es gibt einen aktuellen Musiker, der sich so nennt.
Ja, der ist mit Megan Fox zusammen.
Ach ja, sicher. die hat bei Transformers mitgespielt, oder?
Ja. Ja, Alcatraz war als Konzept aber nicht so hundertprozentig durchdacht und wurde sehr billig geführt. Unter anderem wurde eben für das Rohrsystem, Kanalsystem der Toiletten einfach das Salzwasser direkt aus der Bucht gepumpt. Das führte dann dazu, dass die Rohre korrodierten, die sind dann undicht geworden. Das heißt, das Salzwasser konnte dann auch aus den Rohren in die umliegenden Wände entweichen und konnte dann somit das Stahlgerüst in den Beton rosten lassen.
Wow.
Ja.
Also ich meine, ich war jetzt echt skeptisch, als du sagst, es war nicht so durchdacht. Es ist halt eine Insel. Das ist mal Punkt 1. Du nimmst deine Gefangenen und packst sie auf eine Insel. Das ist schon mal eine coole Idee, damit die nicht so leicht abhauen können. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet die Klospülung quasi die Achillessehne von Alcatraz sein könnte.
Ja, genau. Und weil einfach die Aufrechterhaltung, die baulichen Maßnahmen, weil das einfach alles irgendwann zu viel und zu teuer wurde, wurde Alcatraz am 21. März 1963 dann offiziell geschlossen.
Das ist der Grund dahinter.
Ja.
In meinem kindlichen Verstand war es immer so, dass gefühlt jeder zweite Verbrecher von der unausbrechbaren Alcatraz-Insel ausgebrochen ist und dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, das Konzept geht einfach nicht auf. Aber okay, ja klar, die Klospülung hat im Endeffekt Alcatraz' Karriere beendet.
Ja, genau.
Das gefällt mir jetzt schon, die Story. Ich will gar nicht mehr weiterhören, worum es geht.
Ja, also danke, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns. Genau, also nachdem die Gefängniskarriere von Alcatraz beendet wurde, kam es am 8. November 1969 zu einer Besetzung durch ca. 40 Ureinwohner der Sioux. Ich glaube, so spricht man die aus.
Oh, Sioux-Indianer.
Sioux-Indianer.
Das ist tatsächlich, also ich habe es so gelernt, dass man es so ausspricht. Wenn ich das gerade sehr falsch mache, aua, tut mir leid. Aber ich glaube, es heißt tatsächlich bei uns im deutschen Sprache, die Sioux-Indianer. Aber hey, auch ich kann Fehler machen. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Ich glaube, wir sollten Ureinwohner oder Native Americans sagen statt Indianer. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Ja, stimmt, hast natürlich recht.
Ja. Die haben für den Vertrag von Fort Laramie, wird wahrscheinlich auch anders ausgesprochen,
das ist Laramie, wie die Zigaretten.
Fort Laramie, okay. Wir wissen natürlich alle, was der Vertrag von Fort Laramie ist. Muss ich jetzt nicht weiter erklären.
Natürlich, wer das nicht weiß, der sollte an der Stelle echt mal sein Leben hinterfragen.
Also um es nochmal für die weniger gebildeten Zuhörer und Zuhörerinnen zu erwähnen. In diesem Vertrag geht es um eine Zusage für die Nutzung von ehemaligem Bundesgebiet, das quasi an die Native Americans zurückgegeben, falls die Regierung es nicht mehr braucht.
Ah, okay. Und nachdem das Gefängnis also eingestellt wurde, dass man gesagt hat, das Projekt lohnt sich nicht mehr, hat diese Gruppe dann gesagt, okay, dann könnte der Vertrag ja greifen und wir kriegen die Insel zurück.
Ja, genau. Dafür okay. Haben die eben versucht zu protestieren. Am 20. November kam dann auch Verstärkung durch 80 weitere Ureinwohner aus 20 verschiedenen Stämmen, die sich so unter Indians of All Tribes zusammengeschlossen haben. Das ging ziemlich lange mit der Besetzung. Das hat auch ein großes Medienecho erfahren und es gab auch viele Celebrities, die das unterstützt haben. Aber im Endeffekt wurde die Insel dann am 11. Juli 1971 vom FBI geräumt. Die Ureinwohner haben die Insel nicht bekommen.
Aber 2 Jahre lang besetzt gehalten. Also du hast ja gerade gesagt, das fing 69 an und 71 genau. Wurde... Das ist nicht schlecht.
Ja. Heutzutage ist die Insel eine Touristenattraktion. Das Gefängnis wurde ein Museum umgebaut, so rum.
Andersrum wäre es auch ganz witzig, das Museum in ein Gefängnis verwandeln. Hm?
Ja, wo eben die Geschichte des Gefängnisses ausgestellt ist und auch die Geschichte der Besetzung wurde im American Indian Cultural Center ausgestellt. Also auch den Teil der Geschichte kann man sich auf Alcatraz antun, wenn man möchte.
Nicht schlecht.
Das war jetzt nur mal so ein grober Überblick über die Geschichte der Insel. Die Geschichte, über die es jetzt konkret geht.
Oh ja, das Highlight quasi, das Bonbon hinter dem Background.
Genau, spielt im Jahre 1962.
Also kurz vor knapp.
Kurz vor knapp, genau.
Oh, okay, ich bin ganz Ohr.
Ja, ich dachte mir, dass das vielleicht ganz witzig wäre, wenn ich einfach mal ein paar Fun Facts raussuche, was im Jahr 1962 alles so passiert ist, damit wir uns einfach besser vorstellen können, was das für Zeiten sind, in denen das so passiert ist.
Ich bin ja Method Actor.
Ja.
Ich werde mich jetzt kurz frei machen, also nur mental. Okay, ich bin ganz empfänglich für deine Infos.
Weißt du denn irgendwas, was 1962 passiert ist?
Ja, das Jahr 1961 war gerade zu Ende. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich habe sonst tatsächlich keine Ahnung. War Kennedy da schon Präsident? Beziehungsweise 60er höre ich immer, habe ich Kennedy im Kopf, automatisch. John F. den genannten.
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Das steht nicht auf meiner Liste von Fun Facts.
Okay, man sieht, wir sind sehr gebildet.
Ja.
Background-Infos. 1962. Anno Domini, Freunde.
Sehr, sehr viele Staaten bzw. Länder erreichten im Jahr 1962 ihre Unabhängigkeit. Und zwar Samoa, Ruanda, Burundi, Algerien, Jamaika, Trinidad und Tobago und Uganda.
Okay.
War ein geiles Jahr für Unabhängigkeit. James Meredith ist der erste afroamerikanische Student in Amerika, der sich an der Universität von Mississippi einschreibt. 1962, ich weiß.
Wow.
Dein Gesichtsausdruck sagt, wie abgefuckt das ist.
Also ich muss ja gerade mal wirklich klarstellen, ich bin politisch nicht sehr korrekt gebildet. Deswegen habe ich mich gerade auch bei den Ureinwohnern Amerikas im Ton vergriffen. Sorry dafür. Aber was? 1962 war dieser Mensch der erste schwarze Student, der sich da eingeschrieben hat?
Ja. Und er musste das Ganze quasi auch unter dem Schutz von Federal Marshals machen, weil es halt natürlich auch sehr viele Leute gab, die das verhindern wollten.
Das ist so ein krasser Alltagsrassismus, das kann ich mir echt nicht vorstellen.
Ja, also, und wenn man
schlimm
sich
ist, dass es das gab, wahrscheinlich gibt es das leider immer noch, aber Alter,
das ist gerade mal 60 Jahre her, ne? Das ist noch gar nicht mal so lange, wenn wir ehrlich sind.
Wow.
In Deutschland begann die Spiegel-Affäre.
Ah, ja, da weiß ich, was es ist.
Da weißt du, was ist das denn?
Bestimmt geht es da um die Hitler-Tagebücher. Ich meine, der Spiegel hat schon viel Mist gebaut, aber das war, glaube ich, die größte Story, wo sie in den Dreck gegriffen haben. Ist es das? Jetzt kommt es. Nö.
Nö.
Verdammt. Was hat der Spiegel?
Ich habe mir tatsächlich einfach nur als Satz dazu geschrieben, dass es einige Journalisten des Magazins Spiegel wurden wegen eines kritischen Artikels wegen Landesverrates juristisch verfolgt. Aber worum es genau in dem Artikel ging, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben.
Wow.
Ja. Das zog sich auch eine ganze Weile hin.
Das hieß ja, der Spiegel müsste mal kritischen Journalismus betrieben haben.
Außerdem wurde das erste Patent für eine Autowaschanlage in Deutschland stattgegeben.
Das ist auch erst 60 Jahre her.
Ja.
Das haut mich ein bisschen aus den Socken. Wow, okay.
Ich sollte wahrscheinlich einfach nur einen Random History Effects Podcast machen und
ich fühle mich gerade wirklich wie Fred Feuerstein, das ist ja richtig krass.
Und im selben Jahr machten die Beatles auch ihre ersten Probeaufnahmen, wurden aber abgelehnt mit der Begründung, dass Gitarrengruppen nicht mehr modern seien.
Oh, ja, 1962, die Beatles konnten noch abgelehnt werden.
Ja. Yeah.
Okay, ja.
Jetzt wissen wir, was 1962 so in Amerika und in Deutschland los war.
Ja, okay, jetzt kommt's.
Jetzt kommt's. Also es geht um die Flucht von Alcatraz. Ich glaube, das haben wir so konkret noch nicht gesagt, aber ich hoffe, dass es inzwischen allen klar war.
Als du Insel im Pazifik gesagt hast, hatte ich sofort das Filmplakat von The Rock im Kopf. Also ja, okay. Ich hoffe schon.
Kommen wir mal zu den Protagonisten.
Okay.
Frank Morris, 36 Jahre alt, während der Tat. Und ich zeige dir mal ein Foto. Und du darfst für die Zuhörerschaft beschreiben, wen wir hier so vor uns haben. Warte, ich muss den Laptop kurz bringen. So, huch.
Wow!
Das ist Frank Morris.
Das ist Frank Morris, okay.
36 Jahre alt.
Also das Foto, das mir hier gerade vorgelegt wird, sieht ein bisschen aus wie Steffen Remmler, nur in rasiert.
Ich weiß nicht, wer Steffen Remmler ist.
Sei froh, das wirst du nie wieder vergessen. Sehr gepflegter junger Mann eigentlich. Wirkt jetzt kein bisschen verwahrlost oder so. Eine kräftige Statur.
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich muss sagen, ich finde den extrem sexy.
Extrem sexy würde ich ihn jetzt nicht
nennen. Ich finde ihn total.
Ich verstehe den Appeal dahinter auf jeden Fall. Ja. Also, ist jetzt kein unansehnlicher Kerl.
Ja, ich.
Das ist schwierig, Bilder.
Also, so Frank Morris, kurzes, dunkles Haar, markantes Kinn, unglaublich sexy. Also,
Okay. Er besteht nur aus Haaren und Kinn eigentlich. Dass dazwischen noch eine Nase, Mund und zwei Augen sind. Außerdem zwei große Ohren. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig.
Frank Morris ist im Alter von 11 Jahren Waisenkind geworden. Mhm. Und hat dann mit 13 Jahren sein erstes Verbrechen begangen. Ja, so viel ist über sein Leben nicht bekannt. Er hat gerade eine 10-jährige Haftstrafe.
Das muss eine furchtbare Gegend sein, wenn er da wohnt.
Er hat gerade eine 10-jährige Haftstrafe für Bankraub in der Louisiana State Penitentiary abgesessen.
Mit 11?
Nein, das ist später passiert. Ach
so. Klang ein bisschen komisch. Mit 13 ist seine erste Straftat und hat er gerade 10 Jahre abgesessen. Okay, es gibt eher kuriose Fälle.
Nein, das war später in seinem Leben, als er eben diese Haftstrafe abgesessen hat. Er ist aus diesem Gefängnis geflohen. Und was macht man mit Leuten, wenn man sie wieder einsperrt? Man sperrt sie natürlich nicht in dasselbe Gefängnis wieder ein, sondern man bringt sie nach Alcatraz.
Ah, ja, klar, weil unausbrechbar.
Genau. Die Verbrechen, die er sich so angesammelt hat im Alter von 13, bis er nach Alcatraz kam, ich glaube, das war Ende 20, Drogenbesitz, bewaffneter Raub, Autodiebstahl, Einbruch und unrechtmäßige Flucht.
Unrechtmäßige Flucht ist, glaube ich, das Lustigste davon.
Ja, das fand ich auch gut.
Gibt es auch eine rechtmäßige Flucht?
Ich weiß es nicht. Die nächsten zwei auf unserer Liste sind John William und Clarence Anglin, Brüder. John William Anglin, 32 Jahre alt zur Tatzeit, und Clarence, 31 Jahre. Du siehst die beiden,
ja, hier. Deutlich weniger attraktiv als Frank Morris, wo ich das Bild gerade sehe. Aber ja, man sieht den beiden auf jeden Fall an, dass sie Brüder sind. Der eine, ja, guckt nämlich leicht nach links und der andere ein bisschen leicht nach rechts.
Ich finde, man sieht das auch voll an den Ohren.
Ja, ja, doch. Also würde man es nicht wissen, dass die zwei Brüder sind, könnte man es auf jeden Fall vermuten.
Ja.
Ja, möchte ich sagen.
Die beiden sind Kinder von Erntehelfern. Insgesamt 13 Geschwister, die beiden mit eingeschlossen.
Es ist 62, die hatten nicht so viel Fernsehen. Irgendwie mussten die sich die Zeit vertreiben.
Ja, vor allem Erntehelfer, ne, das ist ja auch so eine saisonale Arbeit.
Verstehe, die machen keinen Winterschlaf.
Genau, die beiden waren hauptsächlich als Bankräuber tätig. Sie waren aber nicht gewalttätig. Also meistens haben sie eben geschlossene Filialen überfallen oder sie haben bei ihren Überfällen nur Spielzeugpistolen benutzt. Hm. Genau, die beiden haben mehrmals versucht, aus ihrem Gefängnis in Atlanta zu fliehen, in dem sie einsaßen. Und deswegen wurden auch sie nach Alcatraz verfrachtet.
Da ziehen sich die Fäden dann wohl zusammen.
Von dem habe ich jetzt kein Foto.
Schade.
Aus Gründen, die sich dir nachher erschließen werden. Der vierte im Bunde ist Alan West, 33 Jahre alt zu Tatzeit. Über Alan West wurde in seinem Leben über 20 Mal verhaftet. Und saß gerade wegen Autodiebstahl in Florida ein. Rate, was passiert ist.
Er ist geflohen?
Richtig!
Unrechtmäßige Flucht. Ja, super.
Genau, er versuchte zu fliehen und wurde dann auch nach Alcatraz verfrachtet.
Okay, also wir haben auf jeden Fall 3 Gewohnheitsverbrecher. Ich weiß es nicht, Alan West, Autodiebstahl.
Über 20 Mal verhaftet.
Ja, war das davor oder danach? Das kann ja alles.
Vorher.
Okay, okay. Also 4 Gewohnheitsverbrecher, sehr starke. Was mich auch immer wieder fragen lässt, wie macht man das eigentlich, sein Leben als Bankräuber finanzieren? So.
Keine Ahnung.
Wenn ich jetzt in die nächste Sparkassenfiliale laufen würde und sage, Hallöchen, das ist ein Spielzeugrevolver, das ist ein Überfall, meine ich natürlich, und das ist ein echter Revolver. Das kann ich vielleicht einmal machen, aber hui, also man merkt halt echt andere Zeiten. Finde ich cool.
Wir sind jetzt am 12. Juni 1962, morgens. Quasi der Gefängniswecker klingelt und wird erwartet, dass die Häftlinge sich halt alle aus ihren Zellen erheben, begeben, whatever. Ich kenne mich im Gefängnisalltag nicht so gut aus.
Ich stelle mir das schon vor, da läuft ein Wärter durch den Gang einmal lang und sagt, ja, guten Morgen, aufstehen, macht ein bisschen Lärm, macht das Licht vielleicht auch an.
Ja, ich glaube, es gibt schon so wie in der Schule so eine Glocke als generellen Wecker. Im ganzen Gefängnis.
Wir müssen dringend mal einsitzen, damit wir das nachvollziehen können.
Cool, was wollen wir anstellen? Sparkasse?
Vielleicht.
Dann ist ihm aufgefallen, dass da einige Häftlinge eben nicht aufstehen und sich aus ihrer Zelle begeben. Also geht er mal an die Zelle ran und schubst mal den Genossen, der da noch so im Bett liegt, und dann fällt plötzlich sein Kopf aus dem Bett.
Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, und so wurde dann entdeckt, dass da ein paar Häftlinge fehlen. Also, gehen wir mal 6 Monate in der Zeit zurück und erklären, wie wir an den Punkt gelangt sind. 6 Monate vorher, im Dezember 1961, ließen sich die 4 Häftlinge in benachbarte Zellen verlegen.
Die ließen sich dahin verlegen? Das heißt, die sind zum Gefängnissprecher gegangen, haben gesagt, wir wollen nebeneinander sitzen, weil wir uns so gut verstehen?
Ja.
Das kann man? Das konnte man? Kann man das immer noch?
Ich kenne mich aktuell in der Gefängnisszene nicht aus. Ich kenne mich auch in der früheren Gefängnisszene nicht aus, aber das ist, was passiert ist.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Das klingt nur halt ein bisschen nach, weiß ich nicht, also Kindergartenpädagogik.
Ja, na, im Großen und Ganzen geht es ja auch nicht nur um Bestrafung, sondern auch um Rehabilitation.
Das genau. Ist cool. Ja, na klar geht es darum im modernen Ansatz. Aber wenn man mir erzählen möchte, im selben Jahr, wo sich ein erster schwarzer Student in der Schule mit Federal Marshals einschreiben muss, will man mir sagen, Häftlinge dürfen sich die Zellen frei aussuchen, damit sie sich wohler fühlen? Wow, okay. Ich rechne immer noch damit, dass ein Inquisitor im Zellenblock sitzt und dich foltert, wenn du dich der Hexerei nicht schuldig bekennst.
Ich habe dir hier mal ein Foto aufgerufen. In der Zelle unter dem Waschbecken befand sich ein Lüftungsschacht, der mit einem Gitter abgedeckt war. Und ich habe dir über die Zustände des Gebäudes berichtet.
Ja.
Die Häftlinge haben die Wand um diesen Lüftungsschacht drumherum bearbeitet. Über Monate hinweg haben sie die Wand eben drumherum perforiert, also mit kleinen Löchern versehen. Mit allem Möglichen, was sie eben finden konnten. Beispielsweise mit Löffeln, die sie im Speisesaal gestohlen haben. Aussortierte Sägeblätter, die sie irgendwie gefunden haben. Sie haben sogar tatsächlich aus dem Motor eines Staubsaugers eine Bohrmaschine gebaut.
Wow, also Respekt dafür. Ich glaube, ich hätte nicht das handwerkliche Talent, den Staubsauger auseinanderzunehmen.
Ja.
Aber gut, 1962 waren die Staubsauger wahrscheinlich auch noch aus Metall und hatten Verbrennungsmotoren. Aber ja, respektable ja. Leistung.
Also damit haben sie dann eben die Wand halt drumherum bearbeitet, um einfach die Öffnung zu vergrößern. Und dann sich dadurch zwängen zu können.
Wow, okay.
Ja.
Also wirklich filmreif durch die Wand.
Ja, genau, genau. In Alcatraz gab es auch die sogenannte Happy Hour. Also das heißt, einmal am Tag durften die Häftlinge ihre Instrumente spielen.
Okay, also jetzt klingt das viel mehr nach Trommelkreis als nach Gefängnis. Die haben ihre Zellen aussuchen können und die hatten eine Happy Hour, in der sie Instrumente spielen konnten.
Ja.
Ich weiß, das mag jetzt bestimmt wieder böse klingen. Ich würde 1962 gerne mal nach Alcatraz gehen. Einfach um das mitzuerleben. Das, was?
Jedenfalls den Lärm dieser Musikstunde haben sie quasi genutzt, um diese Arbeit zu verrichten, sodass die Häftlinge, ja auch die anderen Häftlinge, aber auch die Wärter, dass sie das eben nicht hören.
Wow, also kommt Alan West in die Musikstunde rein und sagt, hallo, ich bin Alan West und ich spiele diese Bohrmaschine und alle sagen, das ist richtig progressiv von dir, Alan. Dann stell dich da mal in die Ecke für den bassigen Sound, den wir hier brauchen. Morris an der Triangel und die 2 Brüder singen ein Duett dazu. Hammer cool.
Genau, und die Arbeit, das haben sie ja, wie gesagt, über Monate hinweg sich erarbeitet. Sie haben dann auch unter anderem ihre Instrumente halt benutzt, um das Ganze quasi einfach zu verdecken. Beziehungsweise sie haben auch einfach Pappe bemalt und dann davor geklebt, dass das so aussah, als wenn...
Was mich wieder fragt, ist, okay. Woher hatten die Pappe und die Farbe? Es klingt halt mittlerweile echt nach Bastelkurs. So, Musikstunde. Cool, also wow, sehr progressiv für eine Nation, die Leute aufgrund ihrer Hautfarbe segregieren möchte. Nicht schlecht.
Hinter den Zellen, also durch die Wand durch, befand sich ein Versorgungskorridor, der unbewacht war. Und durch diesen Versorgungskorridor konnten sie einen ungenutzten Raum im Obergeschoss erreichen. Und da haben sie sich eine geheime Werkstatt eingerichtet.
Also die haben keinen Fluchttunnel gegraben, wie man das jetzt denken würde. Die haben sich in einen Raum weiter reingesetzt, sind quasi durch die Tür die Leiter hoch und haben sich eine Werkstatt gebaut?
Ja.
Okay, wow, ich bin wahnsinnig begeistert.
Was sie sich hier herstellten, unter anderem, um jetzt nochmal auf dein Entsetzen von vorhin zurückzukommen, Modellköpfe.
Ah, ich wollte gerade fragen, wessen Kopf da aus dem Bett gefallen ist, aber okay.
Das war kein echter Kopf, das war ein Modellkopf aus einer Pappmaché-ähnlichen Masse, bestehend aus Seife, Zahnpasta, Zementstaub und Klopapier. Und tatsächlich Clarence Anglin, also einer der Brüder, der arbeitete beim Gefängnisfriseur. Das heißt, er hat sogar echte Haare mitgehen lassen und deswegen sehen die auch täuschend echt aus, diese Köpfe.
Das macht mich echt sprachlos. Also ich weiß, dass Häftlinge ja innerhalb des Gefängnisses, zumindest heutzutage, Berufen nachgehen dürfen, müssen, können, wie auch immer, das weiß ich nicht. Um A, das Sozialleben zu integrieren und natürlich den Leuten auch eine Chance zu geben, ich sag mal, ehrbare Berufe erlernen zu können. Aber wer kommt denn auf so coole Ideen?
Guck dir das.
Nein! Also ich sehe gerade diese, ich sag mal, Pappmaché-Nachbildung von Köpfen.
Krass, oder?
Das ist unglaublich gut.
Das sieht unglaublich realistisch aus.
Und das Schlimme ist, wenn man die Umstände bedenkt, wie diese Dinge entstanden sind.
Ja, das macht es halt einfach noch 100-mal beeindruckender.
Die hätten keine Bankräuber, die hätten echt Künstler werden können. Das ist hammermäßig cool.
Das sieht echt super realistisch aus. Das eine Foto zeigt eben diesen Modellkopf im Foto daneben, wie er halt so im Bett. Ja, wie das wir, glaube ich, alle als Kinder mal versucht haben. Wir haben halt irgendwie was, so Klamotten geknüllt unter die Decke gelegt, damit es so aussieht, als wenn wir im Bett liegen würden. Und ja, mit dem Modellkopf zusammen, es sieht super realistisch aus.
Das ist unglaublich. Also, wow. Ich glaube...
Du verstehst, warum ich diese Geschichte so gut finde.
Wäre ich Cop in den 60ern, würde ich, glaube ich, sagen, ach Jungs, ihr habt euch so viel Mühe gegeben, da bleibt doch gleich draußen, aber macht keinen Unsinn mehr. Unglaublich cool.
Ja. Des Weiteren stellten sie in ihrer Geheimwerkstatt her eine Art Schlauchboot und Rettungswesten aus über 50 Regenmänteln.
Die haben über 50 Regenmäntel gesammelt. Das sind 4 Leute, das sind 20 Regenmäntel pro Person.
4 mal 20 sind 80.
Ich kann nicht rechnen. Das ist aber nicht wichtig. Worum es mir hier gerade geht, ist einfach, wieso kriegt das keiner mit? Das ist ja, also, wow.
Ja, die haben das Boot und die Rettungswesten, das haben die sehr akribisch vernäht. Und dann an dem Dampf, der Dampf, der aus den Rohren kam, haben die dann benutzt, um diese Nähte quasi zu verschweißen.
Okay, vielleicht haben die Jungs doch deutlich mehr Ahnung. Also, wie handwerklich geschickt sind die denn? Die können Löcher in die Wand machen, die bauen aus einem Staubsauger eine Bohrmaschine und machen aus einem Regenmantel ein Schlauchboot. Ja gut, aus mehreren, aber trotzdem, das macht es halt nicht gerade einfacher, weil je mehr Nähte, umso gefährlicher ist das.
Sie haben auch eine Konzertina umgebaut zu einer Luftpumpe, um damit das Schlauchboot aufpumpen zu können.
Das ist bestimmt beeindruckend, aber was ist eine Konzertina?
Das ist dieses Instrument, was so...
Ah, ich kenne das als Ziehharmonika, also nicht also die kleine davon, die mit dem Sechseck an den Ecken, nicht die... Ja. Klingt total schlau, ich weiß. Ich bin auch musikalisch echt ungebildet. Ah, ja, genau. Wusste ich nicht, dass es so heißt. Ich hätte gesagt, das ist so ein Akkordeonteil in klein. Aber gut, Konzertina... Die hatten solche Musikinstrumente. Warum haben die keinen Synthie-Pop gemacht, wenn die schon so weit waren? Ich hätte da jetzt einen anderen Synthie draus bauen können.
Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so beeindruckend, aber die haben sich dann auch noch passend zum Schlauchboot Holzpaddel zusammengeschraubt.
Naja, vielleicht hatten die auch noch Freundschaftsjacken gemacht. So. Alcatraz Ausbruch 62, Best Buddies Forever und dann die Gesichter da hinten drauf gestickt. Das würde mich nicht mehr schocken. Nach dem, was ich gesehen habe, was die Jungs bis jetzt bauen konnten und wie auch professionell die das gemacht haben, die haben doch bestimmt sich danach noch auf ein Bierchen getroffen und gesagt, komm, das war lustig. Okay, ich bin super.
Ja, also wir sind jetzt am Abend des 11. Juni. Unsere 4 Ausbrecher machen sich daran, durch ihre Öffnung durchzuschlüpfen und eben in ihre geheime Werkstatt zu fliehen. Problem an der ganzen Sache und warum wir nicht so viel über Alan West hören, er hat es nicht rausgeschafft. Also er ist in seiner Zelle, beziehungsweise er hat es durchaus irgendwann aus seiner Zelle geschafft, aber eben wesentlich später als die anderen und die sind natürlich ohne ihn abgehauen.
Oh, das heißt, er ist vor Ort geblieben?
Ja, genau, er ist in Alcatraz geblieben.
Es klang gerade, als wäre er verstorben an dem Abend so. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Was?
Nein, daher haben die dafür, also deswegen haben wir auch so viele Informationen darüber, weil irgendjemand musste denen das ja erzählen, ne?
Ja klar, wenn ich deine Kumpels zurücklasse, dann denkst du dir auch, dann kann ich euch mal fröhlich das Lied pfeifen und nicht einfach, ja, okay, Verstehe schon.
Ja, als Austausch für seine Informationen hat er halt eben keine Strafe dafür bekommen.
Das ist strafbar, auszubrechen in den USA? In Deutschland ist es das nicht.
Echt?
Der Fluchtversuch alleine ist keine Straftat, weil das Grundbedürfnis nach Freiheit ein Menschenrecht ist, das dir in Deutschland zugestanden wird.
Okay.
Du darfst nur während deiner Flucht keine anderen Verbrechen begehen, wie zum Beispiel in dem Fall Beschädigung von Staatseigentum, Körperverletzung, Geiselnahme, sowas alles vollkommen illegal. Aber wenn ich einfach sage, oh, da hat einer die Tür aufgelassen und ich laufe raus, darf man mir das nicht als zusätzliche Strafe aufbürden.
Aber man fängt dich ja trotzdem wieder ein,
man fängt mich ein, weil ich eine Reststrafe abzusitzen habe. Ja. Aber ich werde halt nicht zusätzlich dafür bestraft, dass ich gesagt habe, ich will mich dem entziehen.
Okay.
Wenn ich dabei halt keine anderen Sachen mache. Aber ja, klar.
Wie das genau in Amerika geregelt ist oder geregelt war, weiß ich nicht. Aber ja, so war das in meinen Quellen.
Cool.
Genau. Also die drei erfolgreichen Ausbrecher sind durch diesen Versorgungskorridor in ihre Werkstatt und sind dann über Rohre an der Wand zur Decke hochgeklettert und in der Decke war eben auch wieder eine Ventilationsöffnung mit einem Gitter abgedeckt. So sah das aus. Das haben die dann halt da aus der Öffnung rausgehauen und konnten so aufs Dach klettern. Dann sind sie außen am Gebäude am Schornstein heruntergeklettert. Einmal über den über den Maschendrahtzaun drüber und an den Strand.
Allein das ist schon beeindruckend. Also, wow, okay.
Genau, am Strand haben sie dann mit der Concertina ihr Schlauchboot aufgepumpt und haben sich auf den Weg gemacht. Du schüttelst fassungslos den Kopf.
Ich finde das, also das ist, es ist so einfach, es klingt so leicht. Es ist natürlich unglaublich übermenschlich, aber was mich halt noch mehr beschäftigt ist, was für ein Umfeld musst du haben, um solche Maßnahmen zu ergreifen, um dem zu entgehen? Also,
es klingt ja eigentlich gar nicht so übel.
Genau, das ist halt der Punkt. So schlimm klingt es ja nicht. Ich kann mir die Zelle frei aussuchen, ich kriege Happy Hour mit Musik. Anscheinend kriege ich so viel überflüssiges Material, dass ich mir ein Schlauchboot bauen kann und Pappmaché-Köpfe von mir und meinen Freunden nachbilden kann. Klingt jetzt erstmal gar... Ja klar, das Thema Freiheit ist wieder schwierig.
Mm.
Aber die Art und Weise, was mir hier präsentiert wird an Fakten, wie die fliehen. Wow, das ist ja richtig abenteuerlich. Cool. Mach weiter. Ich will mehr.
Was danach mit den drei passiert ist, das wissen wir nicht.
Die sind erfolgreich geflohen, nicht erwischt worden?
Sie haben es erfolgreich von der Insel geschafft. Und was danach passiert ist, ist bis heute ungelöst.
Okay. Ich ahne jetzt schon, irgendein Schwarzsee wird sagen, die sind mit ihrem Selfmade-Schlauchboot gesunken. Aber ich sag, das kann nicht sein, wenn man niemanden gefunden hat. Weil da gibt es doch bestimmt Suchschiffe oder so. Und irgendeiner wird doch mal getaucht sein in dem Ding.
Also, es gab eine groß angelegte Luft-, Wasser- und Landsuche.
Als hätte ich es vorausgesehen.
Es gibt jetzt, wie du schon festgestellt hast, die eine Möglichkeit und es gibt noch die andere Möglichkeit. Möglichkeit 1, sie sind ertrunken. Möglichkeit 2, sie haben es an Land geschafft.
Ja.
Kommen wir mal zu Möglichkeit Nummer 1 und was dafür spricht. Am 14. Juni, also 2 Tage nach der Flucht, fand die Küstenwache eins der Paddel, circa 180 Meter vor Angel Island. Angel Island ist eine Insel, die circa 3 Kilometer von Alcatraz entfernt ist. Und die wussten auch genau, dass das eins der Paddel ist, weil die hatten mehrere gebaut. Es waren noch welche im Gefängnis zurückgeblieben. Also.
Man erkennt, glaube ich, auch ein selbstgebasteltes Paddel schneller wieder als ein Storeboard. Also.
Ja, okay. Also sie haben ein Paddel gefunden, das dann wahrscheinlich verloren wurde.
Ja.
Selben Tag fanden Arbeiter im Meer auch in Plastik gewickelt Dokumente, die enthielten Namen, Adressen und Fotos der England-Brüder. Also Kontaktinformationen, die sie wahrscheinlich dann an Land aufsuchen, anrufen wollten, Familienfotos. Mhm. Also eben persönliche Gegenstände, die man wahrscheinlich nicht so leichtfertig zurücklässt. Ich meine, sie haben sie ja bei ihrer Flucht offensichtlich mitgenommen. Spricht halt auch ein bisschen dafür, dass das unfreiwillig über Bord gegangen ist.
Ja.
Eine Woche später, circa 45 Meter vor Alcatraz, wurden eine Woche später Regenmantelfetzen und eine platte Rettungsweste gefunden.
Ja.
Ja, sieht auch nicht so gut aus.
Es geht. Also ich muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so viel Mühe gebe für einen Ausbruch dieser Art, und das haben diese Leute ja, und so handwerklich geschickt bin, also auch geistig handwerklich geschickt bin, die sind nicht blöde, sonst könnten die das gar nicht machen, dann kommen die bestimmt auch auf die Idee zu sagen, hör mal, ich weiß, die Fotos von deiner Mutti sind dir bestimmt ganz, ganz lieb, wenn du die jetzt aber hier in die Fluten wirfst, dann werden die alle denken, wir sind auf dem Kahn hier gekentert und suchen nicht mehr nach uns. Dann schmeißt er das Paddel weg und sagt, siehste.
Ja, das ist natürlich so rum auch eine Idee.
Also, ich meine, ja, das ist halt für mich kein Indiz, Reste von Selfmade-Dingern. Die werden das Schlauchboot bestimmt nicht aufgehoben haben und sich alle paar Jahre dann treffen, das mitnehmen mit dir füllen.
Ey.
Macht einer richtig Randale.
Und die Kaninchen machen Randale.
Also, die haben sich ja so viel Mühe bei ihrem Ausbruch gegeben, die haben sich bestimmt auch eine Cover-Story überlegt. Die werden ja nicht einfach, so, jetzt sind wir an Land und jetzt gesagt haben. Das kann ich bei Leuten, die es schaffen, aus einem Staubsauger eine Bohrmaschine zu machen, das beeindruckt mich am meisten, glaube ich, von also der ganzen Story.
Der ursprüngliche Plan laut Alan West war, sich an Land dann Kleidung und ein Auto zu stehlen und nach Mexiko zu fahren.
Das ist mir zu Standard. West ist ja auch nicht blöde. So, der weiß, sie sind eh abgehauen. Dann erzählt er denen genau das, was die hören wollen.
West ist tatsächlich ziemlich blöde. Also das wurde tatsächlich über ihn gesagt. Der soll wohl, als er nach Alcatraz kam, die Bildung eines Achtklässlers gehabt haben.
Aber auch Achtklässler haben Fantasie.
Ja, okay.
Also Bildung und Intelligenz sind zwei verschiedene Dinge.
Ja,
okay. Vielleicht kann der seinen Namen nicht richtig schreiben, okay. Aber er war offensichtlich fix genug, bei dem Plan mitzumachen. Nicht fix genug, frühzeitig aufzustehen, okay. Aber ich bin da sehr skeptisch. Ich finde das gerade einfach viel zu spannend, um zu sagen, ja, dann sind die gekentert und Ende. Ja. Ich will da mehr Abenteuer in die Story leben.
Circa einen Monat nach dem Ausbruch, am 17. Juli, hat das norwegische Schiff, die SS Norfjell, eine Leiche im Wasser treiben sehen. Circa 30 Kilometer vor der Golden Gate Bridge.
Ja, gut.
Das haben sie aber auch erst im Oktober auf dem Rückweg gemeldet, als sie wieder da vorbeigeschiffert sind. Das heißt, es konnte nicht mehr nachgeprüft werden. Es kann natürlich einer der Ausbrecher gewesen sein. Es kann aber natürlich auch jemand anders gewesen sein. Das kann man so jetzt nie sagen.
Das muss ein sehr lustiges norwegisches Schiff sein, wenn für die der Anblick von Leichen im Wasser sowas ist, dass man sagt, ach komm, das melden wir, wenn wir zurück sind. Wir haben es gerade eilig. Okay.
Was ebenfalls für ein Kentern spricht, sind die starken Strömungen. Und auch Schwimmen sieht schlecht aus, weil die Wassertemperatur an dem Tag bzw. in der Nacht bei 12 Grad gelegen haben soll.
Das klingt jetzt nicht so heftig, aber wenn man einmal in 12 Grad kaltes Wasser den Fuß reinhält, weiß man, glaube ich, ja, das ist nicht so cool.
Das kann man halt nur eine bestimmte Zeit lang mitmachen. Auch, wie gesagt, an Land wollten sie dann Kleidung und ein Auto stehlen und es sind keine derartigen Diebstähle gemeldet worden.
Moment. In diesen absolut hochbesiedelten Gegenden wie San Francisco will mir einer sagen, an genau dem Tag ist nicht ein Auto und kein Schlüpper gestohlen worden. Also Freunde.
Angeblich.
Das ist, außerdem vielleicht merkt man das ja gar nicht. Ich habe die Wäsche auch manchmal 2-3 Tage zum Trocknen hängen. Gut, ich zähle danach auch die Socken nicht durch. Aber ich will einfach nicht glauben, dass das alles ist. Die können doch nicht gekentert sein. Der Abenteurergeist in mir sagt, nein, da muss noch was passiert sein. Ich sympathisiere zwar nicht mit denen aufgrund ihrer Verbrechen, aber aufgrund dieser absolut coolen Flucht, sage ich, die Geschichte muss besser enden.
Ich bin da übrigens ganz bei dir. Also ich bin auch vollkommen davon überzeugt, dass sie es geschafft haben und ein glückliches Lebensende hatten. Also gehen wir zu Nummer 2.
Ja.
Dass sie es überlebt haben und welche Indizien bzw. Theorien dafür sprechen könnten. Es gab mehrere Sichtungen, angebliche Sichtungen. Unter anderem 1967 behauptet ein ehemaliger Mitschüler von Morris, ihn in Maryland gesehen zu haben.
Ja, ja.
Die Familienmitglieder der Anglin Brüder, du erinnerst dich, die große Familie.
Adam 11.
erhielten über die Jahre hinweg mehrere Nachrichten und Postkarten ohne Unterschriften.
Ja, also das ist eindeutig kein Beweis. Schwierig. Könnte das mein totgeglaubter Bruder sein, der mir das schreibt? Ach was, das ist die Nachbarin.
Des Weiteren, die Mutter der Anglin-Brüder, Brüder, bekam jedes Jahr bis zu ihrem Tod anonym Blumen geschickt.
Ja, also das spricht auch ziemlich dafür. Hm.
Am Muttertag war das, glaube ich. Das habe ich vergessen aufzuschreiben.
Also nicht dann war es kein heimlicher Verehrer.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sollte ich wahrscheinlich klarifizieren.
Klarifizieren? Ja. Ich dachte jetzt erst an ihren Geburtstag, aber klar, Muttertag.
Ja.
Den gibt es ja auch.
Ja. Yes. Und als sie dann 1973 ist die, glaube ich, verstorben, zu ihrer Beerdigung erschienen zwei, ich zitiere, ungewöhnliche, sehr große Frauen mit starkem Make-up und Gesichtsschleiern.
Wow. Ja, ja.
Du stellst dir jetzt auch die beiden Brüder in verkleidet vor, ne?
Ja, aber halt, das ist schon so ein Bugs Bunny-Level von Verkleidung, das ich mir gerade vorstelle. Freunde, alle anderen Indizien, die gerade Richtung, die könnten ertrunken sein, deuten. Klang für mich so, ja, glaubwürdig, aber dann gibt es ja halt wirklich Berichte, wo man, wenn man nicht wirklich blöd ist, sagt, okay, da laufen die zwei gerade mit Hüten und ausgestopften BHs durch die Gegend. Leute, also von mir aus, wenn es einer nicht geschafft haben sollte, theoretisch ist das ja denkbar. Gerade, ja, dass die zwei Brüder überlebt haben, sprich, dafür, die haben den einen über Bord geschmissen, damit, ja. Hey, das ist irgendwie denkbar. Aber Leute, nein, ihr könnt mir nicht erzählen, dass da einfach zwei stark geschminkte Frauen sich dachten, lass mal aufhören zu pumpen und zur Beerdigung von einer alten Freundin gehen, der wir jahrelang anonym Briefe geschrieben haben. Das ist irgendwie ein stärkeres Indiz als, wir haben ein Paddel gefunden.
Zur Beerdigung des Vaters tauchten auch zwei fremde Männer mit auffälligen Bärten im Beerdigungsinstitut auf.
Okay. Auffällige Bärte könnte jetzt bedeuten, die waren auffällig groß oder die hatten halt so Ringelbärte, die sich wie Ingo Lenzen 30 Mal um die eigene Achse gedreht haben. Das ist halt wirklich so ein Bugs Bunny-Level von Verstecken.
Ja.
Du willst dich ja nicht auffällig verkleiden. Wir verkleiden uns als stark geschminkte, 1,80 große Frauen mit einem Kreuz wie kein anderer, die nebeneinander herlaufen. Am besten tragen die dieselben Klamotten.
1975 behauptete Fred Brizzy, ein ehemaliger Freund der Brüder aus Kindertagen, die beiden in Rio de Janeiro getroffen zu haben.
Das ist zwar nicht ganz Mexiko, aber auch eine schöne Gegend.
Und er hat ein Foto.
Nein!
Das wahrscheinlich die Englin-Brüder zeigt.
Nein! Hat der ein Selfie mit denen gemacht?
Nee, das ist nur ein Foto von den zwei Männern und sehr viele behaupten, ja, das sieht denen sehr ähnlich.
Haben wir das Foto?
Das müsste ich haben. Bevor ich dir das Foto zeige, will ich noch dazu sagen, dass, wie gesagt, die Leute waren sich relativ sicher, wollten das aber nicht genau sagen, weil das Foto halt auch schon ein bisschen verschlissen war und weil die beiden Männer in den Fotos oder auf dem Foto Sonnenbrillen tragen.
Also ganz optisch gesehen fällt mir das echt schwer, das zu beurteilen, wenn es da nicht ein Detail gäbe, das ich hier erkenne. Und das sind die Ohren.
Die haben extrem markante Ohren,
die, ja. Die haben echt, also das sind jetzt keine Segelohren oder wie man das nennt, die stehen nicht ab oder so, aber die fallen halt auf durch ihre Form.
Ja, das eine Ohr ist halt, ich glaube, das linke Ohr steht halt ein bisschen weiter ab als das rechte Ohr. Und das ist bei beiden der Fall.
Man muss dazu sagen, die beiden stehen auf dem Foto, das ich hier gerade sehe, so ein bisschen wie die Amigos auf ihrem nächsten Albumcover. Die, ja, Hemden passen, die Sonnenbrillen passen und der Blick in die Kamera auch. Also, sollten die das sein auf dieser brasilianischen, ich nehme an, das wird ein Bauernhof oder sowas sein.
Eine Farm soll das sein,
ja, genau. Steht sogar hier, ja. Die haben halt wirklich, darf man das sagen, die haben Eier. Die stellen sich einfach so hin und sagen, ja klar, mal ein Foto von uns. Wir sind zwar ausgebrochen, so vor 13 Jahren sind wir auf den Knast gestiegen. Aber genauso sehen die halt auch aus. Das ist hammer cool.
Ja, also vor allem, wenn es ja ein ehemaliger Kindheitsfreund ist, beziehungsweise er wird das Foto ja auch Familienmitgliedern gezeigt haben, die kennen die beiden natürlich besser und wenn die sagen, ja, cool, das sind die.
Ja. Wow, also wenn das, also es, für mich ist die Story damit klar. Ist mir egal, ob die Leute jetzt noch sagen, nee, das waren die nicht. Das waren die. 100%.
Das Foto wurde nochmal untersucht.
Jetzt kommt's.
Im Januar 2020.
Nein!
Ja, mit moderner Gesichtserkennung wurde das Ganze nochmal untersucht und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt, dass es sich um die Englin-Brüder handelt.
Ich will ja nicht
sagen. Du siehst gerade aus, als wenn du kurz vorm Orgasmus stehst.
Ja, also ich habe jetzt schon so ein bisschen den Lottogewinn auf der Zunge gerade. kann man sich einfach mal Folgendes vorstellen. Es gibt ja echt viele, ich sag mal, blöde Geschichten so im True-Crime-Bereich, die echt beschissen erzählt wurden. Aber das ist mal eine Flucht von Alcatraz, die wirklich filmreif passiert ist.
Ja.
Das ist einfach so dieses Ding, wenn man sich als Kind, ich habe das gemacht, so mit 11, 12, 13 Jahren, wollte man ja cooler Verbrecher sein. Ich wollte das zumindest.
Mhm. Nee, ich habe mit dem Alter schon CSI geguckt. Ich wollte da schon in Leichen rumwühlen als Gerichtsmedizinerin.
Jeder hat andere Hobbys.
Ja.
Aber so wollte ich aussehen. Also, hammer cool. Und diese Story, ich meine, die könnten theoretisch ihren Enkeln erzählen, so auf dem Tonband. Übrigens, ich bin aus Alcatraz geflohen. Hahaha. Und das stimmt.
Das ist eine der Theorien, die es auch gibt. Aber es gibt Menschen, die behaupten, dass sowas. Ja, aber das Ganze zu prüfen ist halt nicht ganz so einfach. Und es gibt Leute, die behaupten das halt einfach nur so, weil sie Aufmerksamkeit wollen oder weil sie die Story cool finden. Aber der Brizzy, also der das Foto auch geschossen hat, hat auch eine alternative Fluchttheorie. Also, dass die Ausbrecher anstatt halt über Angel Island zum Festland gerudert sind, sind sie stattdessen um die Insel herumgerudert zum Dock und haben ihr Boot mit einem Stromkabel, tatsächlich ist in der Fluchtnacht ein Stromkabel dort verschwunden, haben ihr Boot dann quasi an der Gefängnisfähre befestigt und haben sich dann zum Festland schleppen lassen.
Also, ja, klingt jetzt vielleicht mal wieder doof, aber die haben keine Wäsche geklaut und keine Autos an der Nacht, aber das eine Stromkabel am Dock, das ist dann wieder weg. Das klingt so ein bisschen wie bei, wie hieß das noch gleich, dieser Detektiv auf dem Nintendo DS, den man spielen konnte?
Professor Layton.
Genau, also wirklich so, wo nur das eine Puzzleteil fehlt. Das ist ja viel zu cool.
Im Jahr 1900, wow.
Also im Jahr 1900, das ist ein bisschen früher gewesen.
Ich wollte 2019 sagen.
Ach so, ja, 2019, okay.
Genau, hat eine Serie namens Mission Declassified auch versucht, die Flucht nachzustellen. Die Überfahrt nach Angel Island haben die auch erfolgreich hingekriegt. Und ich habe nicht wirklich Quellen gefunden, wo die diese Dokumente herhaben. Aber die haben irgendwie Dokumente, die besagen, dass auf Angel Island eben dieses Boot gefunden wurde. Und dass auch in der Gegend ein 1955er Chevrolet gestohlen wurde. Und dass dieser blaue 1955er Chevrolet in den Monaten nach der Flucht in verschiedenen Orten gesichtet wurde. In Oklahoma, Indiana, Ohio und South Carolina. Und dass die Fahrer drei Männer waren, die zu den optischen Beschreibungen unserer Ausbrecher passen.
Okay. Ich war jetzt gerade auch ein bisschen in meinem Headcanon am Zweifel, wenn die sich an die Fähre hängen, wenn ich das Wort Schlauchboot höre, denke ich an ein quietschgelbes Schlauchboot zu sagen. Ich weiß nicht, welche Farben die Regenmäntel hatten, die da zusammengenäht haben, aber auch da denke ich an den klassischen Friesennerz in quietschgelb.
Ja.
Jetzt stell dir vor, ich bin der Fährenkapitän, sitze da auf meinem kleinen Schiff, guck mich einmal nach hinten und bemerke, dass sich da jemand quasi an mich rangehängt hat.
Ja, die werden die Leitung ja dann auch kurz vor dem Festland quasi gekappt haben und dann das Stückchen rübergerudert.
Mittlerweile traue ich denen alles zu, machen die kein U-Boot gebaut. Die haben die Suppentassen geklaut und haben sich daraus ein U-Boot gezimmert. Ich würde denen mittlerweile echt alles zutrauen. Aber eine mega coole Fluchtstory, die ich noch nie gehört habe.
Echt vor allem. Nicht? Ich dachte, du kennst den Film.
Jein, ich kenne eine Menge Filme, wo Leute von Alcatraz fliehen, aber noch nie so cool wie in der Realität. Also nicht mal Sean Connery ist so cool von The Rock gekommen, wie die drei Jungs.
Ja, also ich persönlich bin auch fest davon überzeugt, dass sie es ans Festland geschafft haben. Man muss eindeutig sagen, wenn sie das getan haben, sie waren in ihrem Leben nie wieder kriminell auffällig. Also ich würde sagen, die haben echt alles richtig gemacht und ich gönne denen das nach dieser genialen Flucht. Ich hoffe, die hatten ein schönes Leben.
Es gibt viel zu viele Menschen, die Serienkiller idealisieren. Ja. Da dürfen wir, glaube ich, mit den zwei Bankräubern ein bisschen sympathisieren und sagen, das habt ihr echt cool gemacht.
Ja. Also wenn ein junger Frank Morris jetzt bei mir klingeln würde und fragen würde, ob ich mit ihm eine Portion Pommes essen gehen würde, dann würde ich ihm die Mayo später auch...
Ich hätte ihm auch gesagt, dass heute Montag ist.
Ja, ich würde nicht Nein sagen.
Unglaublich.
Ja. Das ist die wahre Geschichte der Flucht von Alcatraz.
Ich bin hin und weg und ich weiß auch genau, was ich als nächstes tun werde. Ich werde sämtliche Alcatraz-Filme, die in meiner Sammlung sind, nochmal durchsehen, ob irgendeiner auch nur halbwegs so cool und realistisch ist wie diese Story.
Ja. Side Note, damit er nicht komplett vergessen wird, Alan West
sitzt heute noch, hat nicht mitgekriegt, dass es ein Museum ist, hat verschlafen den Termin.
Nein, er wurde natürlich mit der Schließung des Gefängnisses in ein anderes Gefängnis verlegt.
Mein erster Instinkt war, dass du jetzt sagst, entlassen. Wir machen den Laden zu, Jungs. Geht raus in die Welt und macht keinen Mist.
Irgendwann wurde er entlassen, der blieb nicht lange draußen, der saß dann direkt schnell wieder ein. Er ist, glaube ich, auch knapp 10 Jahre später gestorben. Also der ist tatsächlich relativ früh verstorben.
Wow.
Ja.
Ich meine, was für ein Mensch will ich auch sein, wenn ich der Einzige bin von den Ausbrechern, der es wirklich nicht gepackt hat, zeitig aufzustehen? Ich glaube, wenn ich jetzt im Gefängnis sitzen würde und mein Zellennachbar hätte mir erzählt, ich wäre fast von Alcatraz geflohen, aber ich habe den Wecker nicht gehört.
Ja, also wenn ich das richtig gelesen habe, war das Problem nicht sein Timing, sondern dass sich der Beton irgendwie da verhärtet hat bei ihm, dass der da irgendwie nachträglich nochmal, ich weiß es nicht.
Woher auch.
Ja.
Aber, also ich würde ihn ein bisschen dafür fertig machen wollen, dass er es halt nicht gepackt hat. Ich würde einfach sagen, es ist zeitlich nicht aus Bett gekommen, klingt lustiger.
Ja.
Aber okay, von mir aus.
Cool, wir reden ja auch erst seit knapp einer Stunde.
Ja, warum auch nicht? Das ist eine super spannende
Story. Ja, 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 nein, genauso soll das ja auch laufen. Hattest du Spaß?
Ich? Tierisch.
Ich finde es schön, das merkt man dir auch richtig an, wie viel Spaß du hattest.
Das Problem ist, ich habe jetzt viel zu sehr Lust, einen Gefängnisausbruch nachzustellen. Das alleinige Anhören dieser Story hat bei mir Fantasien in Gang gesetzt, wo ich denke, was würdest du an dieser Stelle tun?
Ja.
Ich finde das super cool.
Ich finde das auch richtig toll, wie toll du jetzt auf die Story reagiert hast. Ich bin super gespannt, was du von der nächsten Story halten wirst. In der nächsten Folge. Da habe ich ungefähr die doppelte Menge an Informationen und es ist...
ich will gar nicht mehr hören.
Ja.
Das sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Aber super spannend. Dann will ich mal hoffen, das nächste Mal wird es noch besser.
Ja, mal gucken. ich lege die Latte mal ein bisschen niedriger. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal beim Crispy Crime Podcast. Tschüssi!